Also gut, machen wir weiter. Ganz kurz, hier, das ist das Buch, hier, das von dem ich sprach, von Gregory Beale. Das ist jetzt die englische Ausgabe. Guck mal, wie dick und schon mal wie fein geschrieben. Also das sind 1200 Seiten. Eine sehr gründliche Auslegung der Offenbarung. Ich sage so, nicht für alle verdaulich, weil es natürlich eine Sprache hat und viel auch auf die grammatikalische Ebene geht und mit Griechisch arbeitet. Und man muss sich rein lesen, rein denken. Wenn jemand gut Englisch kann und gerne Englisch liest, kann sich das schon besorgen. Aber ich glaube, über Amazon USA habe ich es mir geholt. Und ich kann nicht so gut, muss ehrlich sagen, und ich arbeite anders. Ich übersetze es mir meistens mit so, dass ich dann reinkomme. Und wir haben seit jetzt ab März wollen wir eine ganz kleine Arbeit aufbauen, eine Übersetzungsarbeit bei uns am Kreuzlichtseminar. Es gibt einen Bruder, der das jetzt nebenberuflich macht und mit dem auf 450 € Basis schon einsteigt. Wir sammeln schon die ersten Spenden dafür. Und er wird solche Bücher, die es nur in Englisch gibt, aber nicht im deutschsprachigen Raum, und die Verlage sagen, das ist uns zu teuer oder nicht viele kaufen sich sowas. Und das ist für mich schade persönlich, weil dann habe ich es nicht. Und deswegen war dann die Idee, ob wir eben dann eine kleine Übersetzungsarbeit starten von solchen Büchern, die es lohnenswert ist. In Englisch gibt es viel mehr als im Deutschen. Im Deutschen ist es sehr einseitig, muss ich ehrlich sagen, ja. Was die Auslegung der Offenbarung angeht, ist die Literatur. Hans-Werner Deppe von dem Bethanien Verlag, habt ihr schon mal von ihm gehört? Ist ein toller Mann, der verfolgt das gleiche Ziel und er beginnt so nach und nach auch in dieser Richtung zu arbeiten und gute Literatur zu übersetzen. Und er entscheidet sich natürlich für kleinere, handlichere, übersichtlichere Bücher, die eher gekauft werden als für so ein Standardwerk. Das ist natürlich... ich muss ehrlich sagen, ich will lieber sowas, weil die Fragen, die ich habe, werden meistens in diesen leichteren Werken nicht so behandelt, wie natürlich hier. Deswegen ist es so dick, weil da, genau, auf jeden Fall, das ist das Buch. Und das ist, auch bei ihm habe ich beim einzigen gefunden, dass er die Engel in Zusammenhang mit den Ereignissen, die dann später eben stattfinden, das heißt diese sieben Engel der Gemeinden mit den Engeln der sieben Posaunen oder die sieben Zorneschalen in Zusammenhang bringt. Ich staune darüber, wie wenig das eigentlich gesehen wird. Ja, also was eigentlich ja offensichtlich ist, da sind sieben Engel, da tauchen permanent sieben Engel auf, dass da vielleicht ein Zusammenhang bestehen könnte. Aber ich glaube, dass eben die Art, wie man Endzeit denkt, bestimmte Dinge einfach verschließt. Ja, das ist halt oft das Problem, dass ein theologisches System diese Verknüpfungen nicht erlaubt, obwohl man sie eigentlich gerne sehen würde, aber es erlaubt es einfach nicht. Und das ist oft die Gefahr, wenn man an einem System festhängt. Und ich rede jetzt gar nicht erstmal von Dispensationalisten oder Arminianisten, das ist so grundsätzlich, ja. Das ist auch oft das Ringen. Man hat sich ein Verständnis erarbeitet, man denkt, man hat es, und dann liest man die Stellen und denkt, das passt irgendwie nicht. Und dann oft hat man Angst, sein Verständnis über Bord zu werfen und neu zu hinterfragen, wo man denkt, okay, dann lag ich ja vielleicht falsch die ganze Zeit. Und allein dieses Zugestehen ist schon schwierig, gell? Aber das ist oft ein ganz intensives Ringen. Und immer wieder aufs Neue zu sagen, ich will Jesus sehen und nicht ein System oder eine Theologie. Deswegen habe ich mit euch das Lied heute Morgen gesungen bei der Offenbarung. Also wer das gerne reinschauen möchte, der kann gerne das tun. Da sind aber gute Literatur. Leider gibt es zu wenig davon. Ja, ich habe, Viktor Zander heißt er, der junge Mann, der jetzt diese Arbeit anfängt, der ist leidenschaftlicher Übersetzer. Der macht nicht nur das, sondern auch andere Literatur. Und er hat aus Dankbarkeit, weil er durch die Lehre und durch das Lehren selber viel empfangen hat aus Dankbarkeit mir schon einiges übersetzt und die 7-Cent-Schreiben den Abschnitt auch schon übersetzt. 100 Seiten allein, das ist schon ein Buch eigentlich, gell? Aber das, deswegen bin ich ihm sehr, sehr dankbar, dass ich da schon die Dinge habe. Ja, ja. Und was meine ich? Darf ich so sagen, das hängt doch,
Das hängt davon ab, ob er es vollzeitlich oder nebenberuflich macht. Momentan
können wir einfach von unseren finanziellen Möglichkeiten nicht Vollzeit machen. Der arbeitet jetzt, aber wenn er Vollzeit haben würde, ich glaube, von morgens bis abends würde er durchackern. Der hat ein gutes Tempo, muss ich sagen. Das macht das richtig gut, obwohl er es nicht gelernt hat. Aber von Übersetzung zu Übersetzung richtig, richtig gut, ja. Also ich hoffe bald. Also wie gesagt, der hat schon einiges gemacht und ich hoffe bald, dass wir das haben. Aber gut, weiter geht's. Offenbarung 2, gell? Ephesus. Sind Scheiben an die Gemeinde Ephesus. Also, wir sind Kapitel 2, Vers 1 und wir haben uns dem Engel der Gemeinde uns angeschaut. Und mit diesem Engel der Gemeinde hoffe ich wiederum, das deutlich gemacht, was ich euch sagen möchte. Die Verknüpfung zum Rest der Offenbarung, darin, dass die gute Nachricht, dass allein die Tatsache, liebe Freunde, schaut mal, dass wenn wir das, was die Engel dann tun und was die Engel dann machen, hat was mit dir und mit mir zu tun oder mit der Situation der Gemeinde. Darf ich euch noch eine Stelle zeigen? Ja? In Kapitel 18, Vers 20. Vorher hat, ja, ich, Kapitel 18, Vers 20, ich lese. Sei fröhlich über sie, du Himmel, und ihr Heiligen und Aposteln und Propheten, denn Gott hat für euch das Urteil an ihr vollzogen. In dem Fall geht es um die Hure Babylon. Und die Aussage ist, seid fröhlich, da geht es ums Gericht und Vernichtung von ihr. Und man kann sich jetzt darüber, was weiß ich, welche Gedanken machen, aber die Botschaft ist die, das ist Fokus. Der Untergang hat was mit dir und mit mir zu tun. Das hat was damit zu tun, was wir alles eben erleidet haben. Und Gott richtet sie und vernichtet sie. Und warum? Er hat es für uns gemacht. Die Aktivität der Engel in dem Zornes, in den Posaunenblasen und den Ereignissen, die stattfinden, in den Ausgießungen der Zornesschalen und dem Gerichte, das stattfindet, hat was damit zu tun, dass Gott es für uns macht. Warum? Geht mal mit mir in Kapitel 5. Ne, Kapitel 6. Ne, 5. 5, 6, 5, 6. Ich sag's euch. 6, 6, 6. Kapitel 6, Vers 9. Und als er das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen. Und sie hatten, das sie hatten. Und sie rief mit lauter Stimme und sprachen: Bis wann, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest du und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Wie lang lässt es zu, dass sie das tun, was sie tun? Wir sterben für deinen Namen. Wir werden dahin geschlachtet, als Opfer dargebracht. Und wieso machst du nichts? Versteht ihr? Das ist doch ungerecht. Wieso rächst du nicht? Wieso schaffst du nicht Gerechtigkeit? Das ist das. Die sind gestorben vom Thron Gottes, vom Altar und beten zu Gott und sagen: Gott, rächt doch das Ganze. Und schaut mal, was Gott sagt. Jesus sagt, Vers 11: Und es wurde ihnen einem jeden ein weißes Gewand gegeben und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kurze Zeit abwarten sollten. So wartet, eine kurze Zeit, wartet ab. Bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet seien, die ebenso wie sie getötet werden sollten. Das ist Trost, gell? Müssen wir uns anschauen. Der Punkt ist aber der. Es kommt. Und das, was Gott tut, Er sieht die Gemeinde und er sieht ihr Leiden und er sieht die Prüfungen. Er sieht, wie die Kleinen, die an ihn glauben, verführt zur Sünde, versucht werden. Und er wird sie rächen. Er wird all die, es ist besser für den, ein Mühlstand um den Hals, als das erleben. Versteht ihr? Das ist das. Er wird das tun. Und die Engel tun eben das, was sie dazu beizutragen haben. Die machen das. Sie machen das. Also, das belassen wir mit den Engeln. Ich an dieser Stelle intensiver. Warum? Weil die kommen jetzt siebenmal vor. Beim nächsten Bei Smyrna müssen wir uns jetzt nicht mal darüber Gedanken machen, dem Engel der Gemeinde in Smyrna. Wir verstehen, was damit gemeint ist. Das heißt, mit jedem der Sendschreiben werden wir schneller werden, weil die Dinge, die sich wiederholen, wir nicht mal genau uns erklären müssen, weil wir werden sie dann verstehen, okay? Wir müssen uns nur kurz daran erinnern, okay, darum. Entschuldigung, wenn ich so schnell rede und mich verspreche, dass ich merke letzte Zeit, dass ich Sätze nicht zu Ende rede. Ja, das ist mein ich will die Gedanken nicht verlieren, bevor sie aus dem Mund rauskommen, müssen sie dazwischen den ganzen Weg gegangen sein. Aber bei der Schnelligkeit, ich bemühe mich dann. Mir tun immer die Übersetzer leid. Okay, also, weiter geht's. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe. Also, hier geht's darum, jetzt die Situation von Ephesus zu haben. Mein Anliegen ist, die Gemeinde Ephesus bzw. den Hintergrund mehr aus der Schrift zu erarbeiten, aus der Geografie und aus dem Historischen. Es gibt Abhandlungen, es gibt Literatur. Mein Kurs der Offenbarung, das ich damals belegt habe, so viele Seiten zu Sendschreiben und das war nur die Geschichte der einzelnen Städte. Es ist interessant zu wissen, wo Ephesus lag. Zu welcher Zeit, welche Blüte es erlebte, welche Kaiser darin gerade wohnten und für welche Kaiser die Tempel dort gebaut wurden, welche wirtschaftliche, politische Machtstellung sie einzelnen Städte hatten, welche wirtschaftliche Ressourcen sie hatten, woran haben sie verdient, was haben sie nicht verdient. Und man kann einiges, sage ich mal, geschichtlich sich erarbeiten. Man kann zum Beispiel die Bezüge schaffen, wenn es heißt in Laodicea, dass sie blind und bloßes Salbe kaufen kann, dann kann man in der Geschichte nachlesen, dass man dort halt Augensalbe hergestellt hat, in dieser Stadt. Ja? Und man denkt, boah, ist super interessant. Und für viele ist das die Auslegung von Laodicea oder von anderen Städten, dass man diesen historischen Bezug schafft. Es kann helfen. Historische und geografische und all diese Dinge, Informationen, die können uns helfen, nur präziser oder tiefer oder genauer zu werden. Aber sie helfen nicht, die Botschaft zu verstehen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und wenn man es nicht weiß, weil man nie ein Geografiebuch zur Hand genommen hat oder irgendein Geschichtsbuch oder Flavius Josephus nicht gelesen hat, weil man keinen Zugang hat, dann heißt nicht, dass man nicht die Offenbarung verstehen kann, okay? Und meines Erachtens ist viel von der Literatur, das die sieben Sendschreiben auslegt, oft zu sehr diesen Fokus hat, nämlich den geschichtlichen Fokus. So, was war das Problem in Ephesus? Wo lag Ephesus? Und dann den Bezug, die Stadt, die Ereignisse dort und die politische Situation. Und das ist als Auslegungsgrundlage. Ich sage so, wir müssen... Die Schrift muss uns eigentlich genügen. Darüber hinaus ist alles Zugabe. Man kann sie haben und man kann da hineinschauen. Und wo es notwendig, vielleicht als Ergänzung, als Vertiefung mal hinzutun. Das werde ich auch vielleicht hier und da vielleicht tun. Aber hauptsächlich ist, dass wir Ephesus als das verstehen, wie die Schrift uns Ephesus darstellt. Und interessanterweise, über Ephesus haben wir einiges zu lesen, aber über Laodicea in der Bibel nicht viel. Pergamon, nur an dieser Stelle taucht, wir haben keinen anderen Brief an Pergamon, oder? So, das heißt, die einzelnen Gemeinden vor Ort in ihrer Geografie sind nicht so das Entscheidende. Es ist nicht so wichtig, dass wir jetzt die Gemeinde Pergamon rekonstruieren müssen. So wie wir Korinth erstmal geschichtlich sitzt im Leben, die Erstadressaten verstehen, dann können wir das Korintherbrief verstehen. Das ist nicht mein Verständnis und nicht mein Zugang zu der Schrift. Sondern das Die Offenbarung ist mein Kontext, die Bibel ist mein Kontext. Und von daher muss ich das muss erstmal genügen. Darüber hinaus, wer Zeit und Freude hat, der darf sich auch damit beschäftigen. Ja. Aber so, kennen wir Ephesus? Das ist das Gute, gell? Und zwar von der Schrift, da müssen wir jetzt keine Lexikas wälzen erstmal. Wo finden wir Ephesus? Was müssen wir lesen, um einen guten Überblick über Ephesus zu bekommen? Wo fangen wir an? Wenn ihr laut sagt, dann höre ich es besser. Apostelgeschichte zuerst, nicht Ephesusbrief. Apostelgeschichte. Und wenn ihr noch wisst, welche Kapitel, wäre ich Hammer. Ungefähr in der Mitte, gegen Ende. Apostelgeschichte 18 bis 20. Das gibt uns den Hintergrund der Gründung der Gemeinde Ephesus. Wer hat die Gemeinde in Ephesus gegründet? Jesus. Durch seinen Geist, absolut. Welches Werkzeug, menschliche Werkzeug hat er gebraucht? Apostel Paulus. Ja? Paulus ist der Apostel, der die Gemeinde in Ephesus gegründet hat, zusammen mit Aquila und Priscilla, mit diesem Ehepaar. Und sie ganz interessant, und ich möchte nicht zu arg, weil ich weiß, wie viel Zeit uns da einfach verloren geht. Ich will es kurz zusammenfassen. Ihr könnt Apostelgeschichte 18:20 nachlesen. Dann müssen wir in den Ephesusbrief gehen, ja? Den Brief von Paulus an die Epheser. Dann bekommen wir einen guten Einblick schon mal mehr. Was noch? Haben wir noch irgendwas, wo wir lesen könnten? Oder war es das mit den Informationen über Ephesus? Bitte? Nochmal? In der Welt. Ach, Internet. Das ist auch die Welt. Internet, genau, das ist das Einfachste. Nur nebenbei, ganz ehrlich, schaut mal, wir leben in der Zeit, in der Wissen so verfügbar ist, so zugänglich. Wir müssen nur Internet klicken, Ephesus.brm, Wikipedia. Andere, das ist unglaublich. Obwohl so viel Wissen zur Verfügung steht, so eine Finsternis herrscht. Gell? Denn Gott hat die Weisheit der Welt zunichte gemacht. Ja. Das ist nicht der Zugang zu der Wahrheit. Egal wie viel Wissen und Bibliotheken wir haben. Und sie digitalisiert sind. So. Also, Internet ja. Und was würde uns das Internet sagen? Wo können wir noch was finden, außer Apostelgeschichte, außer Epheserbrief? Offenbarung, ja, Timotheusbriefe. Denn als Timotheus die Briefe Paulus und Timotheus schreibt, ist er dort Pastor oder Ältester in Ephesus. Da ist er gerade. Das heißt, wenn wir die Timotheusbriefe lesen und das, was Paulus ihm sagt, was über die Gemeinde und was er tun soll, dann bekommen wir auch einen Hintergrund, ein Stück weit, was in Ephesus dann war, nachdem Paulus dort war und er Timotheus dahin gesandt hat. Okay? Also das sind so die Briefe, die man sich als Hintergrund erarbeiten kann, und dann hat man ein Verständnis zumindest. Und jetzt ist, wie Ephesus damals war, aber noch nicht, wie Ephesus jetzt ist, weil Offenbarung ist, da ist Paulus schon tot. Und da ist schon einiges passiert in Ephesus. Was wissen wir? Oder ich gebe euch ein, zwei Hinweise, ein paar Dinge, die ich denke, es ist gut, dass wir sie wissen. Auf der ersten Missionsreise ist Paulus in Ephesus vorbeigereist, begegnet, lehrt dort, glaube ich, an drei Sabbaten, und das schlägt so ein, dass sie gerne ihn behalten würden, aber er will nicht, er muss weiterreisen. Er bleibt nicht, und Aquila und Priscilla bleiben da, ist ein Ehepaar, das Paulus bei denen gearbeitet hat, Zelte gebaut hat, und dieses missionarische Ehepaar bleibt da und beginnt eigentlich die Gründungsarbeit da, Hauskreis sozusagen, beziehungsweise sie gehen in die Synagoge, und sind in der Synagoge und lernen dort zum Beispiel Apollos kennen, einen begnadigten Ausleger. Und sie nehmen ihn und bilden einen Hauskreis. Den ersten Hauskreis, den wir wahrscheinlich so kennen. Und unterweisen Apollos nochmal bei sich zu Hause noch mehr in der Erkenntnis Christi. Und so wächst dieser gute Mann zu einem guten Diener. Und der wird später nach Korinth geschickt. So, daher kommen die unter anderem auch. Aber jetzt erst auf der zweiten Reise bleibt Paulus. Er kommt wieder auf der dritten Missionsreise. Kommt Paulus da und bleibt da und lehrt dort 3 Jahre lang. Er lehrt zuerst in der Synagoge, sie schmeißen ihn raus. Dann geht er ein paar Häuser weiter und mietet sich da einen Raum und macht dort Gottesdienst, das ist sozusagen, und lehrt sie den ganzen Tag lehrte sie 3 Jahre lang. Überlegt mal, was da an Unterricht war. Und aus diesem Lerndienst sind einige Brüder zum Glauben gekommen. Nicht nur einige, die Gemeinde ist da gewachsen, wurde gegründet. Und dann sind die wiederum gegangen und haben dann in der Gegend Gemeinde gegründet. Das heißt, Paulus hat in Ephesus gedient und gepredigt und da sind sie hingegangen, zum Beispiel nach Smyrna, nach Pergamon, nach Thyatira, nach Sardes, Laodicea und haben in dieser ganzen Gegend, sind diese Menschen, haben die Gemeinden, das sind in Asien. Das heißt, von diesen Ortschaften sind Menschen nach Ephesus gekommen und haben bei Paulus gelernt, sind wieder zurückgegangen an ihre Ortschaften und haben dann dort das Evangelium weitergegeben und so sind die Gemeinden in Kleinasien entstanden. Wir können das alles nachlesen in den Briefen, in dem Paulus, wie er über Epheser schreibt, wie er über Laodicea schreibt und all diese Dinge. Aber das ist wichtig, dass es in Ephesus spielt, sozusagen, hat eine zentrale Rolle eingenommen. Von da aus ist das Evangelium in Kleinasien ausgebreitet worden. Und das ist, wir verstehen das von der Handelsroute, die ich euch gezeigt habe, diese Postroute, Handelsroute. So ist das Evangelium von Ephesus dann aus und durch die ganzen Dörfer gereist sozusagen und so wurden Gemeinden gegründet. Und in Ephesus nimmt nicht nur so geografisch eine wichtige Rolle da eine Stellung, sondern auch eben von der Gründung von inhaltlich. Da ging das Evangelium aus. Und ich glaube nicht ohne Grund, dass Jesus auch hier Ephesus an erste Stelle stellt und sie als erstes anspricht, weil hier geht es um eine Grundsatzsache, eine grundlegende Sache. Hier ist eines der wichtigsten Weichenstellungen, die wir über die Gemeinde wissen. Und ein tiefes Anliegen von mir, darum zitiere ich diese Epheser, Sendschreiben an die Epheser, Offenbarung 2, in vielen verschiedenen Kontexten Predigten, weil diese Stelle wirklich nicht, also ich halte sie für sehr, sehr zentral. Das, was Jesus an die Gemeinde in Ephesus sagt, ist sehr, sehr zentral. Und zwar geht es um Folgendes. Es geht um Leuchter und es geht um das Zentrum von allem. Es geht um die Mitte von allem und es geht um die Liebe, die hier eine Rolle spielt. Und was diese Dinge zusammenfügt oder was das bedeutet, das möchte ich euch mit euch gleich eben da anschauen. Aber so diese Informationen. Dann, als Paulus in Ephesus ankommt, wird uns Ephesus beschrieben, das ist Apostelgeschichte 18, 19, 20, diese Dinge. Was ist das für eine Stadt? Wer weiß es noch? Was ist in ihr sehr prägnant, was die Schrift uns sagt? Und nicht nur in ihr, in der ganzen Gegend auch. Ganz genau, Götzendienst. Das heißt, diese Stadt oder diese Städte sind dämonisch belagert. In ihnen sind viele, viele Tempel. Tempel der Artemis bzw. der Diana und so weiter. Ein Tempel von Zeus. Und alle Götter haben in ihren Städten ihre Tempel gehabt. Und nicht nur die Götter, sondern auch dem Kaiser wurden Tempel und Gebäude und diese Dinge gebaut, um ihn zu huldigen und ihn zu ehren. Römische Kaiser. Das war ein Kleinasien gehörte zum Römischen Reich und es gehörte sich zum guten Ton und zu der Bekunden der Hingabe und der Akzeptanz der Römer und des Kaisers. In der Hingabe zu ihm hat man ihn eben geehrt, indem man ihm zum Beispiel einen Tempel gebaut hat, ein Haus gebaut hat, eine Burg gebaut hat und ihn nach seinem Namen oder der Töchter oder der Frauen oder wie auch immer ihnen Namen gegeben hat. Somit hat man ausgedrückt, man dient ihnen, man schätzt sie, man ehrt sie, man und so weiter, okay? Man unterwirft sich, vielleicht ist das vielleicht so. Und als Paulus da hineinkommt, kommen Menschen zum Glauben. Und wenn wir das erste Ereignis, das uns beschrieben wird, ist, nachdem die Jünger auf Johannes getauft worden sind, Paulus sie nochmal tauft, wird uns seine Lehrtätigkeit beschrieben und dann eine Austreibung von Dämonen. Könnt ihr euch erinnern? Ich schlage jetzt bewusst nicht auf, wenn ich das mache, dann bleiben wir da drin, wir lesen und dann ist das vorbei mit der 7-Cent-Schreiben hier. Deswegen, ich versuche es nur ein paar Sachen, ein paar Eckdaten euch zu geben. Paulus heißt es, dass sogar seine Gegenwart und der Schatten fiel auf die Menschen und Dämonen sind ausgefahren. So eine Vollmacht, nicht von Paulus, sondern so hat sich Jesus zu diesem Dienst des Apostels gestellt. Und jetzt ist so, dann haben die anderen gesagt, cool, das möchte ich auch machen. Dann sind sie hingegangen und wollten auch Dämonen austreiben. Und dann gesagt, im Namen von Jesus, den Paulus predigt, sagen wir. Und was passierte mit denen? Die wurden geprügelt, entblößt und sind nackt aus den Häusern verjagt worden. Warum wird uns das erzählt? Uns wird gesagt, wie dämonenbeladen diese Stadt ist. Und dann kommen Menschen aber zum Glauben. Und zwar so viele, dass die, die zum Glauben kommen, ihre ganzen Götzendienst und Okkultismus, die haben Bücher gehabt, die haben sie verbrannt. Und der Wert, wenn wir das heute umrechnen, Millionen, wurden da auf dem Feuer verbrannt. Man könnte sagen, ja, man könnte es ja verkaufen bei eBay und dann für das Reich Gottes einsetzen. Ja, hätte man ja machen können, ja. Das Böse, könnte man ja auch was Gutes draus machen. Konsequent wurde es verbrannt. Auch nochmal, jetzt nicht, wie wir mit Büchern umgehen sollen, das ist jetzt nicht der Punkt, um uns wieder um zu zeigen, was, wie dämonenbeladen diese Gegend ist. Also was für Kräfte dahinter wirken, hinter dieser Welt, hinter diesen ganzen Kulten, hinter diesen ganzen Götzendienst. Was steckt dahinter? Und uns wird in der Apostelgeschichte gezeigt, der Teufel selbst steckt dahinter. Das wird uns deutlich gemacht. Aber wie kraftvoll das Evangelium ist. Jesus kommt, durch Paulus wird verkündigt, das Evangelium, und es breitet sich aus. In all diesen Dörfern, in all diesen Städten breitet sich das Evangelium aus und es kann nicht aufgehalten werden. Das ist ganz stark, diese Botschaft. Und dann wird uns nicht nur der dämonische Aspekt gezeigt, sondern wird uns auch gezeigt, dass der wirtschaftliche, denn dann steht ein Schmied, wie hieß der nochmal? Wer weiß es? Demetrius, glaube ich, steht auf und beginnt einen Aufstand gegen Paulus. Warum? Weil je mehr Menschen zum Glauben kamen, umso weniger haben sie dann ihre Sachen gekauft. Mit welchen Sachen haben sie Geschäft gemacht? Sie haben kleine Statuen angefertigt von der Göttin Diana. Übrigens Liebesgöttin. Ja? So. Fruchtbarkeitsgöttin. Und dann ist man hingepilgert, hat sie angebetet und hat unter anderem natürlich sich so eine Göttin nach Hause mitgenommen, um in seinen Schrein reinzustellen und sie anzubeten, um fruchtbar zu sein. Die haben damit Profit gemacht. Die haben Geld damit gemacht. Das heißt, der ganze dämonische Aspekt, wissen wir, mit was das verbunden ist? Mit dem Wirtschaftlichen. Und wenn das Evangelium hineinkommt und den Sieg über die Dämonen erringt, wisst ihr, welche Folgen es Auswirkungen hat für die Wirtschaft, für die Welt? Weil dahinter steckt genau das. Und dann ist ein Riesenaufstand. Und letztendlich geht es aber um das gute Geld. Und sie machen einen Riesenaufstand und all das, was passiert mit Schlagen und vor's Gericht zehren und so weiter. Aber das nimmt uns so ein bisschen hinein, was der Hintergrund dieser Asien-Gegend ist, der Kleinasien-Gegend ist. Es ist Götzendienst, es ist Kaiserkult, es geht um die Wirtschaft, es geht da um all die, ob das jetzt Handel mit Stoffen ist. Kennt ihr die Purpurhändlerin? Die Lydia. Wisst ihr, woher sie kommt? Aus Thyatira eigentlich. Also sie kommt eigentlich aus dieser Stadt da. Und die hat diesen Handel dann exportiert. nach Europa sozusagen dann. Also all die, da geht es um Handeln, es geht um Wirtschaft, es geht um Religion. Das sind diese Themen. Ja? Das, die damalige Welt. Und da hinein kommt das Evangelium. Und da werden Gemeinden, überlegt euch mal, da werden Gemeinden gegründet. Ist doch erstaunlich, oder? In solchen dämonenbeladenen Städten, in dieser Welt, kommt das Evangelium und die Gemeinde wird gegründet. Menschen kommen zum Glauben. Warum? Weil das Evangelium Gottes Kraft ist. Das Evangelium Gottes Kraft ist. Das ganz grob und ganz kurz zu Ephesus. Jetzt geht mir mit mir weiter. Also, dem Engel der Gemeinde in Ephesus, nur kurzer Einblick in Ephesus. Ist okay, wenn ich damit schreibe. Und jetzt schaut mal. Dies sagt der. Also was muss der Engel der Gemeinde in Ephesus wissen? Dies sagt der. Allein dieser Ausdruck, dies sagt der. Wer? Jesus. Wer ist der Redende hier? Wir verstehen das. Aber dieser Ausdruck ist ein, ihr kennt es in den Propheten. So spricht der Herr. Und dann kommt's. Dies sagt der Herr der Herrscharen. So spricht der Herr der Herrscharen. Das ist in gewisser Weise der Ausdruck, der hier steht. Wenn Jesus sagt, Dies sagt der, so spricht der Herr, so spricht der. Und es stellte sich der Herr vor, dies spricht der, der das ist, der das ist, der das ist, der das ist. Das ist in gewisser Weise ein prophetischer Ausspruch des Wortes Gottes. Das Wort Gottes ergeht an und sagt, dies spricht nicht Johannes, dies spricht der. Und jetzt wird er uns vorgestellt. Und zwar, schaut mal, jetzt jedes Mal, wenn Jesus sich vorstellt, dann stellt er sich der Gemeinde so vor, damit die Gemeinde, dass es ihr hilft, in ihrer Situation zu überwinden. Wichtig. Könnt ihr euch erinnern an diese Vision, die Jesus, die wir in Kapitel 1 hatten? Und dann heißt es, er ist inmitten der Gemeinde wandelt. Und dann wird er vorgestellt mit diesen allen Umschreibungen. Warum wird er so dargestellt? Weil die Gemeinde muss wissen, was Jesus für die Gemeinde ist und tut. Und wenn Jesus jetzt sagt, dies sagt der, der die 7 Sterne in seiner rechten Hand hält, dann ist es, so beginnt das erste Schreiben an die Gemeinde. Das sagt der, der die 7 Sterne in seiner rechten Hand hält. Warum? Warum ist das Erste, was die Gemeinde wissen muss? Ich habe es euch erklärt. Weil dahinter eine geistliche himmlische Welt steht. Und er, Jesus, hat die dienstbaren Geister für die Gemeinde in seiner Hand. Das musst du wissen. Warum musst du wissen? Weil in Ephesus was für ein Kampf tobt. Ein dämonischer geistlicher Kampf. Und die Gemeinde muss es wissen. Oh, aber der, der die Engel in der Hand hält, ist unser Herr, der Stärke, das ist der Sieger, das ist der Allmächtige. Das ist, so beginnt es. Ja? All die Ereignisse, all die Kämpfe, es ist in meiner Hand. Dann sagt er, und der inmitten der 7 goldene Leuchter wandelt. Das kommt uns bekannt vor, gell? Schaut mal, Kapitel 1, Vers 20 und Kapitel 2, Vers 1 hängen zusammen. So wie Jesus aufgehört hatte in der ersten Erscheinung und er sagt, das Geheimnis der Sterne und der Gemeinden, so geht es jetzt weiter jetzt beginnt er die Offenbarung an die Gemeinde, er redet über Ephesus und welche 2 Bilder gebraucht er jetzt? Genau die gleichen, die in Vers 20 kommen. Seht ihr das? Aus mehreren Gründen. Ein Hauptgrund ist, damit es klar ist, dass was da geschah, hat unmittelbar mit dem zu tun, was jetzt kommt. Das sind nicht 2 verschiedene Geschichten. Das gehört zusammen. Könnt ihr mir folgen? Okay, das heißt, allein stilistisch wird hier eine Verknüpfung, ein Scharnier gemacht. Kapitel 1 hängt mit Kapitel 2 zusammen. Das ist nicht zu trennen. Das ist nicht, was war, was ist und sein wird. So, das sind 3 verschiedene Zeiten sozusagen. Nein, das gehört zusammen. Und jetzt wird er vorgestellt als der, der inmitten der 7 goldenen Leuchter wandelt. Warum macht er das jetzt? Wieso sagt der Ephesus? Ephesus, du musst wissen, ich bin der inmitten der 7 goldenen Leuchter wandelt. Warum, was denkt ihr, warum stellt sich Jesus Ephesus so vor? Das hat was mit ihrem Zustand zu tun. Das hat was mit dem zu tun, was Jesus ihr sagen möchte. So wichtig, wenn Jesus sich der Gemeinde vorstellt, dann will er ihren Mangel beheben oder sie ausrichten oder sie stärken oder ermahnen oder ermutigen. Und wenn er das tut, dann macht er es mit seiner Person. Er ist der Gemeinde, also für die Gemeinde ist es Ermahnung, Stärkung und Ermutigung in Christus, in seiner Person. Und das Erste, was er sagt, es ist der inmitten der 7 goldene Leuchter wandelt. Das heißt, Jesus sagt, ich bin in der Mitte der Gemeinde. Richtig? Warum ist das so wichtig? Wisst ihr, was das Problem von Ephesus war? Die hat die Mitte verloren. Sie hat das Zentrum, um was es eigentlich geht, haben sie verloren. Und zwar die Liebe zu Christus. Wir werden gleich sehen, sie haben viel Gutes. Und ich will das nicht schlecht machen. Der Punkt ist, aber das vieles Gute bringt nichts, wenn Christus nicht mehr in der Mitte ist. Und das ist, obwohl man denkt, guck mal, lest mal mit mir. Mühe, ausharren, Böse nicht ertragen, falsche Apostel geprüft, als Lügner befunden, ausharren, meines Namens willen, nicht müde geworden. Nicht schlecht, oder? Also ich würde mir wünschen, eins von denen könnte Jesus mir zusprechen. Auf meinem Zeugnis eins von diesen Dingen zu haben, wäre schon viel. Wenn Jesus liest, das ist doch nicht schlecht, gell? Und dann kommt, aber ich habe gegen dich. Und das ist, das klingt, ich habe gegen dich. Und was ist das Problem? Das hat was mit der ersten Liebe zu tun. Oder das hat was mit den ersten Werken zu tun. Und ich glaube, dass Jesus in seiner Selbstzeichnung, wer er ist, dieses Problem beheben will. Er sagt der Gemeinde, erstens, was ihr wissen müsst, ich habe die Engel in meiner Hand. Das Zweite ist, es dreht sich bei allem um mich. Ich bin das Zentrum der Gemeinde. Nicht ich bin, er wandelt in der Mitte der eines sieben goldenen Leuchters in Ephesus. Das sagt er nicht. Er sagt hier, er ist in der Mitte der sieben goldenen Leuchter. Das heißt, am Anfang, bevor es an Ephesus geht, die Ephesus-Gemeinde weiß, es geht hier um alle Gemeinden. Und Jesus ist in der Mitte aller Gemeinden. Es dreht sich alles um ihn und er ist das Zentrum von allem. Das ist so, so, so wichtig. Das ist das Erste. Wir werden es gleich uns anschauen. Das heißt, er ist das Zentrum von allem. Und er wandelt nicht nur in der Mitte von den Leuchtern, sondern er wandelt in der Mitte von den goldenen Leuchtern. Welche Funktion haben Leuchter? Leuchten. Licht zu sein. Was wir gemacht haben, ist das, was ich euch zeigen wollte. Wir haben uns darüber Gedanken gemacht, dass diese goldenen Leuchter ein Bild für den siebenarmigen Leuchter ist. Und dass die sieben Gemeinden in gewisser Weise den siebenarmigen Leuchter uns symbolisieren. Erinnert ihr euch, gell? Wir haben letztes Mal uns da ein bisschen vertieft. Ich möchte an dieser Stelle euch noch etwas mehr Licht geben. Und zwar, ich bitte mit mir in 2. Mose zu gehen. Ich zeige euch schon mal das Bild, was ich meine. Schaut mal, das ist, was wir gemacht haben. Also das ist der siebenarmige Leuchter. Wir haben schon einiges über ihn gelernt. Gell? Und ich will noch ein, zwei Sachen dazu hinfügen, die wir noch nicht, zumindest, vielleicht habt ihr es schon, wisst ihr schon, aber ich will es euch weitergeben. So, das ist der siebenarmige Leuchter, so wie er aufgebaut ist, wo ich sage, der am ehesten dem entspricht, was wir in der Schrift haben, vom Aufbau, am ehesten. Und wenn wir die sieben Gemeinden nehmen, dann haben wir in gewisser Weise zu jedem von diesen siebenarmigen Leuchter, haben wir diese Gemeinde. Ja? Und ich glaube, dass sie sozusagen den siebenarmigen Leuchter darstellen sollen. Nicht ganz. Das ist ein bisschen, wir müssen da jetzt differenzieren. Wisst ihr, was diese sieben goldenen Leuchter sind? Das ist das hier. Das sind die Leuchter. Wisst ihr, was das ist hier unten? Das ist der Leuchter. Und da macht die Bibel einen Unterschied. Das heißt, es gibt einen Leuchter, und es gibt sieben Leuchter. Aber diese sieben Leuchter sitzen auf dem einen Leuchter. Und das euch kurz zeigen, warum und wie. Ein paar gehe ich mit euch. 2. Mose, was habe ich gesagt? 2. Mose 25. Was glaubt ihr, wie weit wollte ich heute kommen? 3 Cent schreiben wollte ich heute machen. Überstunden. Guck mal, Kapitel 25 ab Vers 31 haben wir die Beschreibung, die Mose auf dem Berg sieht. Ja? Er sieht auf dem Berg, er sieht den wahren Leuchter und er muss diesen wahren Leuchter sozusagen abbilden durch einen Handwerker, der auch da begabt wird. Okay? Und ich lese es mal mit euch. Okay? Ab Vers 31. Und du sollst einen Leuchter aus reinem Gold machen. Merkt euch das. Einen Leuchter. Nicht sieben Leuchter, einen Leuchter aus reinem Gold machen. In getriebener Arbeit sollst du den Leuchter gemacht haben. Wir verstehen, warum getriebene Arbeit? Wer weiß es noch? Geschlagen, genau. Aus einem Stück geschlagen. Wir verstehen, dass es ein Bild auf Christus und auf sein Tod ist, sein Leiden. Dann geht es weiter. Und dann heißt es, sein Fuß und seine Schaftröhre, seine Kelche, Knäufe und Blüten sollen aus einem Stück mit ihm sein. Das heißt, das sind die Kufen, Kelter, Knäufe, all das sind diese Teile, ja? Das sind diese die Dinge, die dazwischen. Das soll alles an einem Stück sein. Das musste er aus einem Stück Gold nehmen und mit einem Hammer musste das alles so klopfen, getrieben werden. Das heißt, am unten lag so ein Goldstück und dann klopf, 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 klopf. Allein das zu überlegen, wie man das da so treibt. Und dann noch, dass das Röhren sind, das heißt, dass drinnen Öl fließen dann kann. Wir verstehen, dass der Geist Gottes ihn sehr befähigen musste. Ohne CNC-Maschine, nicht möglich. Ja? Also, sechs, interessant, jetzt schaut mal, sechs Arme sollen von seinen beiden Seiten ausgehen. Das heißt, mach einen Leuchter. Wisst ihr, was der eigentliche Leuchter ist? Das ist das hier. Das ist der eine Leuchter. Und von dem Leuchter gehen sechs Arme aus, drei zu jeder Seite. Aber die gehen von ihm aus, aus ihm sind sie, aber es gibt einen Leuchter. Ja? Es ist ganz interessant, wie hier Jesus das uns beschreibt. Dann heißt es, drei Arme des Leuchters aus seiner einen Seite und drei Arme des Leuchters aus seiner anderen Seite. Drei Kelche in der Form von Mandelnblüten. Warum Mandelnblüten? Auferstehung, genau. Sein und an den einem Arm aus Knauf und Blüte bestehen und drei Kelche in Form von Mandelnblüten am nächsten Arm aus Knauf und Blüte bestehen. So sei es an den sechs Armen, die vom Leuchter ausgehen. Was sind das für Dinger? Blüten, Kelche, gell? Und Mandelblüten. Für was? Wo findet man das sonst? An einem Baum. Das heißt, dieser Leuchter soll einen Baum repräsentieren. Ein Baum des Lebens, ja, soll er repräsentieren. Und dann heißt es Vers 34, am Leuchter aber sollen vier Kelche sein. Schaut mal, hier sollen immer drei Kelche sein, sagt die Schrift. Aber am Leuchter selbst sollen vier Kelche sein. Das sind 1, 2, 3, 4. Das sind diese vier Kelche sein. Vers 35, und zwar ein Knauf unter dem ersten zwei von ihm ausgehend Armen und ein Knauf unter dem nächsten zwei von ihm ausgehend Armen und wieder ein Knauf unter dem dritten zwei von ihm ausgehend Armen. So, mach einen Knauf und dann lass dann zwei Arme rausgehen. Mach nochmal einen Knauf, dann lass wieder zwei Arme rausgehen. Ja? Das heißt, es gibt immer eine Einteilung und die, damit sagt er, diese beiden sind immer verbunden, miteinander verbunden. Vers 36, ihre Knäufe und Arme sollen aus einem Stück mit ihm sein. Der ganze Leuchter sei eine getriebene Arbeit aus reinem Gold und fertige seine, okay, bis Vers 36. Wichtig, jetzt wird betont, das hier ist eine Arbeit aus einem Stück. Und dann schaut mal Vers 37. Und fertige seine sieben Lampen an. Jetzt kommen erst die Lampen. Das ist der Leuchter. Aber jetzt muss er noch Lampen machen. Und dann heißt es, und man soll seine Lampen darauf setzen, sodass jede auf die ihm gegenüberliegende Seite leuchtet. Herrlich. So, mach dann sieben Lampen. Und die sollst du darauf setzen. Das heißt, der Leuchter ist erstmal ohne diese Lampen. Das ist der Leuchter. Und das ist aus einem Stück. Und das, was repräsentiert dieser Leuchter? Christus. Und zwar Christus, so wie er uns in seinem ganzen Wort Gottes dargestellt wird. Erinnert euch noch ein bisschen, ja? So, das und die Röhren, was soll durch die Röhren fließen? Öl. Und das Öl steht für den Heiligen Geist. So, der Geist Gottes fließt sozusagen durch den Leuchter. Der Leuchter hat die Funktion zu leuchten, indem das Öl fließt, der Heilige Geist fließt, und zwar an einem Stück, das heißt durch das ganze Wort Gottes, das ist ein Stück. Aber das Interessante ist, damit sie gegenüber leuchten, warum das? Das ist schön, nichts Verkehrtes daran, auf Jesus schauen, das kommt gleich noch, das ist was anderes. Warum? Warum einander Licht geben? Für was steht dieser Teil? Und für was steht dieser Teil? Und was braucht man, um die Bibel zu verstehen? Das eine erklärt das andere. Sie müssen gegeneinander leuchten. Willst du das Alte verstehen, musst du das Neue haben. Willst du das Neue verstehen, musst du das Alte. Sie erklären sich gegenseitig. Sie erleuchten sich gegenseitig. Okay? Herrlich, oder? Sie sollen gegenüber leuchten. Vers 38. Auch in ihrer Dochtscheren und Feuerbecken sollst du aus reinem Gold herstellen. Aus einem Talent reinen Goldes soll man ihn machen mit all diesen Geräten. Also, auch ihre Dochtstecken und Feuerbecken sollst du aus reinem Gold herstellen. Das heißt, die sieben Leuchter wurden dann separat hergestellt. Das ist, was ich sage. Die wurden separat und dann wurden sie draufgesetzt. Warum erzähle ich euch das? Der Leuchter ist Christus in und durch sein Wort mittels des Heiligen Geistes. Damit aber das Wort Gottes von Christus durch den Heiligen Geist leuchten kann, was braucht es? Sieben Lampen, die da drauf sind. Und was sind diese sieben Lampen? Ist die Gemeinde. Welche Funktion hat die Gemeinde denn? Leuchter des Evangeliums von Jesus Christus durchs Wort Gottes zu sein, mittels des Heiligen Geistes. Das ist die Berufung der Gemeinde. Ich bin der in der Mitte der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ephesus, weißt du, was die Berufung der Gemeinde ist? Was ist die Berufung der Gemeinde? Ein Leuchter sein. Von was denn? Von deiner ersten Liebe. Von Christus. Ja, aber hatten sie nicht ganze Menge da gehabt? Darf ich sagen, schon. Aber wisst ihr, was ihnen allen diesen nicht hatten? Was sie verloren haben? Wisst ihr, von was sie abgefallen sind? Bei ihrer ganzen Rechtgläubigkeit haben sie Christus aus den Augen verloren. Die haben vergessen, um wen es da eigentlich geht. Ja. Und jetzt noch eine Sache. Geht mal mit mir jetzt ins vierte Buch Mose. Ist doch herrlich, oder? Und da dachte man, man hat schon alles da gelernt über die sieben argen Leuchter. Es gibt immer noch was. Vierte Mose, gebe ich euch noch mehr was. Kapitel 8. Ich lese, und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu Aaron, das jetzt zum Priester. Da redete Gott zu Mose, er soll es machen. Jetzt, sagt der Herr, Mose, jetzt rede zu Aaron. Der siebenarmige Leuchter ist fertiggestellt. Rede zu Aaron und sage zu ihm, wenn du die Lampen aufsetzt, dann sollen die sieben Lampen den Raum vor dem Leuchter erhellen. Wisst ihr, wie lange ich über diese Stelle gegrübelt habe, was das bedeutet? Wenn du die Lampen aufsetzt, sag, hä? Welche Lampen? Gab es in dem Raum noch andere Lampen, die den goldenen Leuchter, den Leuchter erhellen sollen? Den Raum vor dem Leuchter? Also gab es den siebenarmigen Leuchter, dann gab es noch Lampen. Jetzt, wir verstehen, welche Lampen. Wenn du den siebenarmigen Leuchter dann hinstellst und dann welche Lampen aufsetzt? Diese. Dann, was sollen diese Lampen machen? Den Raum vor dem Leuchter erhellen. Was sollen sie erhellen? Diesen ganzen Raum von dem Leuchter, von was sollen sie Licht geben? Was muss man erkennen können? Sie sollen den Leuchter erkennen. Das ist die Funktion der Lampen. Die sollen den Leuchter sehen. Den Raum soll hell sein, dass man da nicht rumtapfen, ja, wo ist hier was? Versteht ihr? Das hat was mit der Berufung der Leuchter zu tun. Wir müssen unterscheiden zwischen dem Leuchter und den Lampen. Aber wisst ihr was? Aber die Leuchter und die Lampen, die gehören zusammen, weil die Lampen auf den Leuchter aufgesetzt werden und somit ein Teil werden mit dem Leuchter. Die Gemeinde wird eingepropft, wird ein Teil von dem Leuchter, ein Teil von Christus, ein Teil von dem Ganzen. Sie sind zwar sieben, sie sind viele, aber sie sind wiederum eins. Aber Und was ist der Sinn von ihrer Berufung? Wir gehen in Offenbarung wieder zurück. Offenbarung 2, ja? Das heißt, das Erste, was Jesus also der Gemeinde in Ephesus sagt, und somit der ganzen Gemeinde, nicht nur Ephesus allein, aber an Ephesus illustrierte es: Ich bin in der Mitte der Gemeinde. Es geht um mich. Und ihr sollt mein Leuchter sein. Schaut mal, was ist die Folge, wenn sie das nicht tut, was Jesus von ihr möchte. Schaut mal Vers 5. Denke nun daran, wovon du gefallen bist, und tu Buße, und tu die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Das heißt, wenn du nicht das tust oder das bist oder nicht zurückkehrst zu dem, was eigentlich deine Berufung ist, dann hast du keine Daseinsberechtigung. Wir werden jetzt nach der Pause darüber uns nachdenken. Und ich darf euch sagen, das ist eins der Briefe, die uns konservativen Gemeinden am nächsten kommt, wo es am wichtigsten ist. Hier gibt es eine Gemeinde, die sehr bibeltreu ist. Sie kann ganz genau die falschen Apostel identifizieren, die kann die falschen Lehren, sie ist treu und hart aus, egal durch Verfolgungen und all das, ist kein Problem für sie. Aber sie hat vergessen, warum sie das macht. Sie hat vergessen, für wen sie das macht. Andersrum, die Kraft, das zu tun, kommt nicht aus der Liebe, sondern aus der Tradition, Gewohnheit, Prägung. So haben wir es gelernt. Das ist es. Und nicht, ich liebe Jesus. Er ist alles für mich. Nein, da kannst du mit Jesus kommen, aber wir haben es anders gelernt. Versteht ihr? Darum ist Ephesus für mich eins. Und ich glaube, nicht ohne Grund steht es am Anfang, weil hier ist eine Weichenstellung. Wenn hier schief rausgeht, hat es Konsequenzen, Leiden, Smyrna. Wenn es hier schief rausgeht, dann gibt es die nächste Konsequenz, Pergamon, Toleranz. Und dann kommt Akzeptanz und dann kommt geistlicher Tod. Es gibt eine innere Logik, die dann den sieben Sendschreiben folgt. Welche Folgen hat es, wenn wir Christus nicht mehr im Mittelpunkt haben? Wir können die beste Gelehrsamkeit haben. Darum lasst uns ein paar Gedanken darüber noch machen.